Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Seit einem Monat ist die US-Grenze zu Mexiko jetzt Notstandsgebiet, weil Trump das so will, um seine Mauer zu bauen. Wir treffen in dieser Sendung Amerikaner, die gegen Notstand und Mauer kämpfen, weil der Wall ihnen die Lebensgrundlage nehmen könnte. Außerdem geht es um die heikle Frage, muss man mit Syriens Diktator Assad reden, vielleicht sogar zusammenarbeiten? Die stellt sich nächste Woche in Brüssel auf einer Geberkonferenz, sie stellt sich aber auch bei den Herrscherhäusern am Golf. Und es geht nach Gaza, der Küstenstreifen am Mittelmeer verliert seine Talente. Denn wer qualifiziert ist und irgendwie rauskommt, der geht. Ein Monat lang ist die Südgrenze zu Mexiko jetzt also schon Notstandsgebiet. Nicht, weil dort Hurrikans wüten, Dürre herrscht oder gar Krieg. Nein, weil US-Präsident Donald Trump das so will, um sein Prestigeprojekt Mauer am Kongress vorbei finanzieren zu können. Aber was sagen eigentlich die Anwohner dazu, dass sie nun im Notstandsgebiet leben müssen? Im texanischen McAllen, wo der Rio Grande die USA von Mexiko trennt, da sind jedenfalls viele Leute, vorsichtig gesagt, skeptisch, was ihnen eine Mauer entlang der Grenze bringen soll. Eigentümer fürchten, dass ihre Grundstücke zwängs Mauerbau zwangsenteignet werden. Und Naturschützer sorgen sich um die Tiere, für die die Mauer genauso unüberwindbar wäre wie für südamerikanische Migranten. Thorsten Teichmann war im Notstandsgebiet mit Mauergegnern unterwegs.
Der Nationalpark Santa Ana in Texas liegt am Ufer des Rio Grande, also an der Grenze zu Mexiko. Durch den Park zieht sich ein Damm. Über den können Tiere flüchten, wenn der Fluss alle 10 Jahre mächtig über die Ufer tritt, erklärt Jim Chapman. Wenn die hier eine Grenzmauer errichten, dann reißen sie diese Seite des Damms weg und ersetzen sie mit einer Betonmauer. Es ist die Seite, die zum Ufer zeigt. Auf die etwa 5 Meter hohe Mauer könnte dann noch ein 5,5 Meter hoher Zaun kommen, fürchtet Chapman. Bei der nächsten Flut kommt kein Tier mehr raus. Chapman arbeitet für eine Umweltschutzorganisation im Rio Grande-Flussdelta. Die Pläne für einen Grenzzaun regen den Texaner auf. In dieser Woche hatte fernab in Washington Kevin McAllenin vom US-Grenzschutz noch einmal den Wunsch nach einer Mauer bekräftigt. Wir müssen in Grenzsicherheit investieren, inklusive eines modernen Barrieresystems, zusätzliches Personal, Technik sowie Unterstützung aus der Luft und zu Wasser. Für den Südosten von Texas ist das nicht neu. Gelder und Pläne für den Sperrwall sind offenbar bewilligt. In Brownsville steht bereits eine Barriere aus Stahl. Von der Grenzbrücke über den grün schimmernden Rio Grande aus ist sie gut zu sehen. Elisa Filippone hält mitten auf der Brücke inne.
So this is the river. And that is the wall.
Hier ist der Fluss und da ist die Mauer, die bereits Präsident Bush gebaut hatte. Und das ist der Stacheldraht, den Präsident Trump anbringen ließ, als er 1000 Soldaten an die Grenze abkommandierte. Der ist neu.
Yeah, that's new.
Die Amerikanerin zieht regelmäßig mit einer roten Einkaufstasche auf Rollen in Richtung Mexiko los. Mit dabei sind Wasser, Snacks, manchmal auch Kleidung. Sie versorgt Flüchtlinge. Auf der mexikanischen Seite warten einige Familien in einem improvisierten Zeltlager neben dem Grenzterminal. Sie wollen ihren Platz nicht verlieren, um einen Antrag auf Asyl bei den US-Behörden zu stellen. Sie hoffe, dass sie ihren Fall den Behörden vorlegen kann und dass man ihr hilft, erklärt Melin. Die 32-Jährige sagt, sie sei mit ihrem Sohn aus Nicaragua geflohen. Sie versucht es an einem offiziellen Übergang. Andere Flüchtlinge probieren es an weniger gesicherten Stellen der Grenze. Eine Krise der Sicherheit gebe es deshalb in den USA aber nicht, versichert Fred Cavazos. Er lebt in Mission, eine Stunde Autofahrt nördlich von Brownsville. Fred fürchtet um seine Lebensgrundlage. Eine Mauer würde ihn von Weideland und Vieh trennen und von kleinen Häusern am Ufer des Rio Grande, die er vermietet und selbst nutzt. Das Land, das sie für die Mauer haben wollen, ist nicht sehr groß. Meine Schwester und mir geht es auch nicht um Geld. Aber wir sind hier groß geworden. Das ist unser Haus. Der Blick vom grauen Holzsteg seines kleinen Gartenhauses fällt übers Wasser auf die wild wuchernden Pflanzen auf mexikanischer Seite. Die Geschichte der Familie Cavazos reicht ins 18. Jahrhundert zurück. Die Familie sei nie über eine Grenze gekommen, vielmehr habe die Grenze irgendwann den Weg der Familie gekreuzt, sagt Freds Cousin Ray.
We did not cross the border crossed us. Yeah, we can say that.
Ray ist unsicher, ob sie den juristischen Streit gegen die Regierung gewinnen können. Ein nahegelegenes Umweltzentrum für Schmetterlinge hat gerade erst einen Prozess verloren. Das Ingenieurkorps der Armee hat jetzt Familie Cavazos ein Grenztor versprochen mit Zahlencode zum Öffnen. Ein Grenzbeamter sagt, es wird 5 Ziffern haben, die anderen sagen was anderes. Und womöglich funktioniert es nicht immer. Sollen wir dann einen Beamten rufen, um unsere Kühe zu füttern, weil das verdammte Ding nicht funktioniert? Solche Tore stehen bereits etwas weiter flussabwärts, dort, wo auch schon ein Teil der Barriere errichtet worden ist. Jim Chapman steuert sein Auto über eine Schotterpiste unterhalb der Grenzmauer. Das ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Gäbe es einen Wettbewerb, um eine Grenzmauer mit den größten Folgen für die Natur zu gestalten, dann käme das dabei heraus. Und wenn Sie sagen, Sie nehmen Rücksicht auf die Umwelt, dann ist das gelogen. Den Naturpark in Santa Ana schützt im Moment noch politischer Druck vor dem grauen Beton einer Mauer. Chapman fürchtet, dass der Widerstand gegen die bereits geplante Grenzmauer zusammenbricht, sollte US-Präsident Trump seinen nationalen Notstand letztendlich vor Gericht durchsetzen. Die Kritik der Gegner einer Mauer konzentriert sich im Südwesten von Texas aber nicht nur auf die Trump-Administration. Zurück vom Grenzübergang in Mexiko trifft Elisa Filippone ihre Mitstreiterin Madeleine Sanford zum Lunch. Sanford schlägt vor, den lokalen Kongressabgeordneten Philemon Vela einzuladen. Wir müssen ihn auf die Lage aufmerksam machen und ihn einladen, mit uns auf die mexikanische Seite zu gehen. Na wohl eher seinen Büroleiter, weil er sagen wird, er habe keine Zeit. Wähler hatte Trump als Präsidentschaftskandidat aufgefordert, sich die Mauer in den Hintern zu schieben. Das habe er tatsächlich vor 2 Jahren gesagt, klagt Madeleine Sanford. Beide Frauen beschließen, dem Demokraten offiziell eine Einladung zu übergeben, damit auch er sich ein Bild im Rio Grande Delta machen kann.
Besorgte Umweltschützer, aufgebrachte Grundbesitzer, so sieht's also aus in Donald Trumps Notstandsgebiet, in dem unser Reporter Thorsten Teichmann unterwegs war. Ein Nachkriegs-Syrien unterstützen wir nur ohne Assad. Bis vor kurzem war dieses Diktum Konsens in der internationalen Diplomatie, wenn man jetzt mal von Assads Alliierten Russland absieht. Doch jetzt, wo im Grunde entschieden ist, dass der syrische Diktator und sein Kompagnon Putin den Krieg gewonnen haben, bröckelt auch die Mauer der Ablehnung. Der Schlächter von Damaskus, er wird wieder hoffähig. Das ist dann wohl Realpolitik. Der Libanon will Syrien wieder in die Arabische Liga aufnehmen. Und auch die Vereinigten Arabischen Emirate sagen, mit Assad reden geht, muss vielleicht sogar sein. Auch weil die Mächte am Golf mehr und mehr um ihren Einfluss in dem großen arabischen Land bangen. Dort haben ja momentan vor allem die Russen, die Türken und der Iran das Sagen. Carsten Kühntop über die zaghaften Annäherungsversuche zwischen den Herrschern vom Golf und dem Diktator in Damaskus.
Militärisch ist es entschieden. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat den Volksaufstand gegen seine Herrschaft überlebt und den jahrelangen Krieg gegen bewaffnete Oppositionsgruppen und radikal-islamische Milizen gewonnen. Als es 2015 für ihn brenzlig wurde, eilte ihm die russische Luftwaffe zu Hilfe. Und am Boden unterstützten ihn der Iran und die libanesische Hisbollah. Damit wendete sich das Blatt unumkehrbar. Daraus sollten die arabischen Staaten die richtige Schlussfolgerung ziehen, so Gibran Bassel, der libanesische Außenminister, vor wenigen Wochen.
Der Libanon hat heute die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga vorgeschlagen. Es ist uns nicht möglich, dieses Thema zu ignorieren. Wir möchten, dass das, was wir die Kluft in unserer arabischen Welt genannt haben, gefüllt wird, damit sich diese Kluft nicht vergrößert.
Im November 2011, wenige Monate nach Beginn des Bürgerkriegs, hatte die Arabische Liga Syriens Mitgliedschaft in der Organisation suspendiert, eine Reaktion auf das brutale Vorgehen der Assad-Regierung gegen die Proteste in Syrien. Seitdem ist der syrische Machthaber innerhalb der arabischen Staatengemeinschaft weitgehend isoliert. Doch nun gibt es erste Risse in der Mauer der Ablehnung. Am Rande der UN-Generalversammlung in New York im vergangenen September umarmte der Außenminister von Bahrain seinen syrischen Kollegen, küsste ihn auf die Wangen und nannte ihn seinen Bruder vor laufenden Kameras. Im Dezember eröffneten die Vereinigten Arabischen Emirate wieder ihre Botschaft in Damaskus. Und im Januar reiste eine hochrangig besetzte syrische Wirtschaftsdelegation nach Abu Dhabi. Dass die Emirate im Alleingang vorgeprescht sind, stört den jordanischen Politologen Hassan al-Barari. Assad zu isolieren sei eine gemeinsame Entscheidung der Arabischen Liga gewesen. Ob man diese Entscheidung jetzt ändern wolle, müssten deshalb auch alle Ligastaaten gemeinsam festlegen, so Barari.
Dies soll aber nicht ohne einen Preis passieren. Denn die Emirate sind nach Damaskus zurückgekehrt, ohne ein Wort über die iranische Infiltration in Syrien zu verlieren. Wir wissen, dass das Regime die Krise ohne das Eindringen des Iran in Syrien und dessen Unterstützung nicht hätte überstehen können.
Wegen seiner Größe, seiner geografischen Lage und seiner Geschichte nimmt Syrien einen zentralen Platz in der arabischen Welt ein. Doch jetzt haben in dem Land drei nicht-arabische Mächte das Sagen: Russland, die Türkei und der Iran. In vielen arabischen Hauptstädten wird deshalb darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, wieder auf Assad zuzugehen, in der Hoffnung, dadurch den Einfluss des Iran und der Türkei in Syrien zurückzudrängen. Zudem wittern einige Golfaraber lukrative Verträge beim Wiederaufbau Syriens. Allerdings deutet wenig darauf hin, dass Assad bereit sein könnte, auf Distanz zu Teheran zu gehen. Erst in der vergangenen Woche traf er dort mit dem iranischen Präsidenten zusammen. Fernsehbilder zeigten demonstrativ herzliche Begegnungen. Zudem sind die guten syrisch-iranischen Beziehungen alt. Sie haben ihre Wurzeln in der Zeit vor der Revolution im Iran 1979. Zu Beginn dieser Woche beendete der Staatsminister im saudischen Außenministerium nun die innerarabische Diskussion über den Umgang mit Assad. Adel al-Jubeir sprach so etwas wie ein Machtwort.
Bezüglich der Wiedereröffnung der saudischen Botschaft in Damaskus ändert sich unsere Haltung nicht. Die Wiederzulassung Syriens in die Arabische Liga hängt von einem Fortschritt im politischen Prozess ab. Ich glaube, dass es dafür zu früh ist. Und ich denke, dass das auch die Haltung der Arabischen Liga insgesamt ist.
Damit schlossen sich die Saudis allem Anschein nach der Position von USA und EU an. Erst wenn es in Damaskus einen politischen Wandel gibt, kommt ein Ende der Strafmaßnahmen gegen Syrien auf die Tagesordnung.
Und ob es künftig zu einer Zusammenarbeit zwischen Emiratis und Assad kommt, ist auch noch nicht ausgemacht, denn die USA haben ihren Verbündeten am Golf für diesen Fall schon mit Sanktionen gedroht.
Thank you.
Der Gazastreifen ist schon eine Gegend der massiven Gegensätze. Auf der einen Seite akute Seuchengefahr, nur ein paar Stunden Strom pro Tag, Ernährung der Bevölkerung nur mit Hilfe der Vereinten Nationen. Auf der anderen Seite gute Bildung, denn Gaza hat eine Uni, die nicht übel ist und die jedes Jahr 20.000 hochqualifizierte junge Leute auf den Arbeitsmarkt wirft. Das Problem dabei, dieser Arbeitsmarkt ist nur bedingt existent, denn die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Gaza bei 70%. Und so sagen sich natürlich alle, die gut qualifiziert sind, bloß weg hier, wenn sie es irgendwie schaffen, aus Gaza rauszukommen. Langfristig könnte dieser Braindrain dem palästinensischen Küstenstreifen massiv schaden, wenn es ökonomisch mal bergauf geht. Denn wer soll Gaza aufbauen, wenn nicht die Top-Qualifizierten? Benjamin Hammer.
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Junge Männer sitzen am Straßenrand und warten auf die Ausreise. Bloß raus aus Gaza. So sehen es im Moment viele angesichts der desolaten humanitären Lage. Aber nur eine Minderheit bekommt eine Ausreisegenehmigung und kann den Küstenstreifen über Ägypten oder Israel verlassen. Sarah Alafifi hat es geschafft. Die 27-jährige Palästinenserin befindet sich im Moment in Italien. Sie wartet auf ein Arbeitsvisum für Japan. Eine internationale Handelsfirma hat ihr dort einen Job angeboten.
It's just great.
Es ist einfach nur großartig. Wenn man mich vor ein paar Monaten gefragt hätte, ob ich es einmal nach Japan schaffe, ich hätte geantwortet, du bist verrückt. Sarah Alafifi hat im Gazastreifen englische und französische Literatur studiert. Sie ist eine von 20.000 Palästinensern, die im Küstenstreifen jedes Jahr einen Hochschulabschluss erwerben. Viele von ihnen bekommen nach der Uni keinen Job. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 70%. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf Lebensmittelhilfen der Vereinten Nationen angewiesen. Pro Tag gibt es nur 12 Stunden Strom. Und Mediziner warnen, dass in Gaza akute Seuchengefahr besteht. Die Lage im Gazastreifen ist unerträglich. Jeden Tag wird es schlimmer. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich an diesem Ort überleben kann. Deshalb wollte ich den Gazastreifen immer verlassen. Für die humanitäre Krise im Gazastreifen gibt es mehrere Gründe. Seit Jahren tragen die Bewegungen Hamas und Fatah einen innerpalästinensischen Machtkampf aus. Außerdem halten Israel und Ägypten den Küstenstreifen weitgehend abgeriegelt, seitdem die Hamas vor 12 Jahren die Kontrolle übernommen hat. Israel gestattet den Bewohnern des Gazastreifens nur in Ausnahmefällen eine Ausreise. Ägypten wiederum schließt seine Grenze immer wieder und lässt pro Tag nur etwa 200 Menschen passieren. Dass momentan relativ wenige Menschen Gaza verlassen, liegt also nicht daran, dass sie nicht wollen. Sie können einfach nicht ausreisen. So sieht es auch der palästinensische Soziologe Mohsen Abu Ramadan.
If the economic situation is still bad,
wenn sich die wirtschaftliche Lage nicht verbessert und die Grenze zu Ägypten permanent und für alle geöffnet wird, dann bin ich sicher, dass viele Menschen auswandern werden.
There is plenty of people, they will immigrate.
Ein Riesenproblem sei das, so sieht es der Soziologe. Gaza drohe ein Braindrain, ein Verlust gut ausgebildeter Palästinenser. Im Gazastreifen gibt es viele Geschichten von Menschen, die für eine kurze Reise eine Ausreisegenehmigung erhielten, aber nicht zurückkehrten.
If they are leave, these skills.
Wenn die Menschen gehen, verlieren wir ihre Talente. Es ist nicht einfach, diese Leute auszubilden. Ärzte, Ingenieure, Lehrer, ihre Ausbildung ist teuer. Wenn sie gehen, verlieren wir unsere Investitionen und die Möglichkeiten dieser Menschen. Hilfsorganisationen, die Vereinten Nationen und die Weltbank. Sie alle arbeiten an Programmen, die jungen Leuten einen Job ermöglichen sollen. So soll zum Beispiel die Gründung von Kleinunternehmen gefördert werden. Das Problem? Manche Arbeiter im Gazastreifen verdienen gerade einmal 100 Euro im Monat. Da kann die Geschäftsidee eines jungen Palästinensers noch so gut sein. Die meisten potenziellen Kunden können sich die Produkte gar nicht leisten. Sarah Alafifi, die junge Palästinenserin, die im Moment in Italien auf ein Arbeitsvisum für ihre Stelle in Japan wartet, weiß nicht, wann sie ihre Familie das nächste Mal sehen wird. Denn eine Rückkehr in den Gazastreifen ist beinahe genauso kompliziert wie die Ausreise.
To be completely honest with you, I don't think I can go back.
Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ich zurückkehren werde. Die einzige Sache, die mir am Herzen liegt, ist meine Familie. Wenn ich es nicht schaffe, sie aus Gaza rauszuholen, werde ich viele Dinge verpassen.
Miss out on a lot of things, like big events in my family's lives.
Meine Nichte hat gerade laufen gelernt und ich konnte das nicht miterleben. Ich kenne viele Leute, die nicht bei ihren Familien in Gaza sein konnten, wenn dort etwas Schlimmes passiert ist. Sie haben es einfach nicht rechtzeitig zurückgeschafft. Sarah Alafifi hat einen Traum. Der Gazastreifen solle einfach so sein wie jeder andere Ort auf der Welt.
My dream is for Gaza to be like anywhere else around the world.
Tja, aber solange das ein Traum bleibt, werden die Top-Qualifizierten gehen. Benjamin Hammer war das über Brain Drain in Gaza. In den 30er Jahren ist in Kasachstan mehr als ein Drittel der Bevölkerung verhungert. Mindestens 2 Millionen Menschen starben. Verantwortlich war allerdings keine Naturkatastrophe, sondern die Sowjetunion. Die kommunistischen Machthaber schlachteten systematisch das Vieh der Nomaden ab, um sie zur Sesshaftigkeit zu zwingen. Und sie nahmen ihnen so die Lebensgrundlage. Muss man dieses Vorgehen als Genozid, also als Völkermord an den Kasachen einordnen? Ein regimekritischer Journalist und Filmemacher sagt ja, er hat die Hungersnot jetzt in einem Dokumentarfilm aufgegriffen und damit auch den kasachischen Nationalismus und Hass auf Russland angefacht. Das Problem, Kasachstan ist nach wie vor von Russland abhängig und das Regime per Du mit Putin. Edda Schlager über einen Dokumentarfilm mit großer Wirkung.
Holocaust, 6 Millionen жертв.
Der Holocaust an den Juden Europas, 6 Millionen Opfer.
Голодомор в Украине.
Der Holodomor in der Ukraine, 4 Millionen Opfer.
Zulmat.
Die Hungersnot in Kasachstan, innerhalb eines Jahrzehnts starben mehr als 3 Millionen Menschen.
3 Millionen человек.
Zulmat, die große Tragödie, so heißt auch ein 80-minütiger Dokumentarfilm des kasachischen Journalisten Janbulat Mamai. Er arbeitet die Hungersnot in Kasachstan Anfang der 1930er Jahre erstmals filmisch auf, mit einer schwerwiegenden These. Die Hungersnot sei ein Genozid der Bolschewiken an den Kasachen gewesen, und so vergleicht Mamai die Toten dieser Hungersnot sogar mit den Toten des Holocaust. Zur Premiere in Almaty erschienen mehr als 2000 Zuschauer, viele verließen das Kino tief bewegt und überzeugt von dieser Lesart der kasachischen Geschichte. Man muss die Sache beim Namen nennen, sagt ein Besucher. Es sind 3 Millionen Kasachen gestorben. Das ist doch ein Genozid. Historisch ist diese Einordnung jedoch umstritten. In der gesamten Sowjetunion hatte Josef Stalin Ende der 20er Jahre die Kollektivierung der Landwirtschaft angeordnet. Bei einer brutalen Kampagne gegen Bauern und Großgrundbesitzer wurden die sogenannten Kulaken nicht nur enteignet, sondern auch verhaftet, deportiert oder getötet. Millionen Kasachen, die damals noch als Nomaden durch die Steppe zogen, wurden ihres Viehs beraubt und mit Gewalt sesshaft gemacht. Das Wegbrechen der landwirtschaftlichen Strukturen, Dürre und die repressive Kontrolle führten in der gesamten Sowjetunion zu einer Hungersnot. Robert Kindler, Osteuropa-Historiker an der Humboldt-Universität Berlin, der als einer von ganz wenigen Wissenschaftlern weltweit diese Zeit in Kasachstan untersucht hat, ordnet die Ereignisse ein.
In der Ukraine reden wir vor allen Dingen von 1932, 33, das, was unter dem Begriff des Holodomors ja auch in der deutschen Öffentlichkeit relativ gut bekannt ist. Aber zur gleichen Zeit gibt es in vielen anderen sowjetischen Regionen auch Hunger.
Janbulat Mamai nennt in seinem Film diese politisch verursachte Hungersnot einen Genozid. Denn, so der Journalist, rund ein Drittel der ethnischen Kasachen sei damals gestorben. Kein anderes Volk habe so große Einbußen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung erlitten wie die Kasachen. Historiker Kindler erkennt trotzdem keinen Völkermord.
Zunächst einmal braucht es für die Klassifikation als Genozid eine Vernichtungsabsicht, ein Hinweis darauf, dass tatsächlich eine bestimmte Gruppe vernichtet werden soll. Und das fehlt uns. Vielmehr ist es so, dass diese Menschen gestorben sind, einfach weil es, und das klingt zynisch, aber so ist es, der Führung egal gewesen ist, weil sie andere Ziele im Sinn hatte.
Diese Argumente lässt der kasachische Filmemacher Mamai nicht gelten. Er will die Verantwortlichen benennen und ein Schuldeingeständnis, sein Adressat Russland. Russland muss den Genozid in Kasachstan anerkennen. Das ist die wichtigste Botschaft des Films. Und ich bin sicher, Russland wird sich irgendwann dafür entschuldigen und die Verantwortung übernehmen. Die Forderung Mamais ist heikel. Obwohl die Fakten über die Hungersnot seit Ende der 80er Jahre bekannt sind, wurde das Thema in Kasachstan politisch nie aufgearbeitet. Der Grund: Kasachstan ist wirtschaftlich abhängig von Russland. Das aber sieht sich auch fast 30 Jahre nach der Unabhängigkeit Kasachstans noch immer als Hegemonialmacht. Emanzipationsbemühungen wie die geplante Abschaffung der kyrillischen Schriftsprache in Kasachstan gelten in Russland als Affront. Auch der Krieg in der Ukraine ist in Kasachstan stets präsent. Man fürchtet ähnliche Übergriffe. Dass die kasachische Regierung bei dieser angespannten Gemengelage offen ein Schuldeingeständnis von Russland fordert, ist undenkbar. Geäußert hat sie sich zu dem Film deshalb noch nicht. Mamai inszeniert im Film zudem ganz offen den kasachischen Opfermythos. In pathetischem Ton schildert er in einer Szene, wie sich die Kasachen gegen die Bolschewisten wehrten. Lieber sterben wir im Kampf als durch den Hunger, entschieden die Kasachen und erhoben sich. Von 200 Unbewaffneten überlebte kein einziger. Der See Karaul wurde durch das Blut der Aufständischen aufgeheizt. Ihre Leichen wurden ins Wasser geworfen, wo sie versanken. Mamai weist von sich, ethnische Konflikte zwischen Kasachen und Russen schüren zu wollen. Doch er muss wissen, dass der Film nationalistische Tendenzen befördert. Vor allem das junge städtische Publikum sieht die Machart des Films deshalb durchaus kritisch. Dilda Kulmagambetova ist Kunsthistorikerin und arbeitet in einem Start-up. Sie ist ethnische Kasachin und fürchtet, wie viele ihrer Freunde, die Folgen eines wachsenden kasachischen Nationalismus. Mir hat der Film Angst gemacht, hat gemischte Gefühle hervorgerufen. Freude, dass darüber gesprochen wird, Schmerz, weil es die Geschichte meines Volkes ist, aber auch Sorge darüber, wie man darauf adäquat reagieren kann, dass um Gottes Willen nicht noch irgendwelche Konflikte daraus entstehen. Kasachstans wirtschaftliche Lage ist derzeit alles andere als rosig. Dass der 78-jährige Staatspräsident Nursultan Nazarbayev nervös ist, zeigt die plötzliche Entlassung der kasachischen Regierung Ende Februar. Die Bevölkerung macht ihrer Unzufriedenheit mittlerweile ganz unverhohlen Luft. Ein Film wie Zulmat könnte da Öl ins Feuer gießen. Mittlerweile haben ihn mehr als 400.000 Menschen allein im Internet gesehen.
Es brodelt im autoritär geführten Kasachstan, in dem nun ein Dokumentarfilm die russlandfreundliche Politik des Regimes in Frage stellt. Edda Schlager berichtete für uns aus Astana. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Regina Brinkmann mit Kapus und Karriere und bei ihr heißt es gleich Kontrollfreaks, nein danke. Was macht eine gute Chefin einen guten Chef aus? Spannende Frage, an der Sie sich gerne beteiligen können. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Und das war Eine Welt an diesem Samstag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.